Grüß euch alle sehr, sehr herzlich im Namen Jesu, im Namen des Auferstandenen. In Russland, fast in jeder Gemeinde, gab es vorne ein Schild, darauf stand, der Herr ist auferstanden. Und besonders in Russland machen sie es so, dass die Gemeinde sich grüßt. Der Herr ist auferstanden und er ist wahrhaftig auferstanden. Jawohl, das ist wichtig und davon sind wir überzeugt. Wir haben schon einen Teil aus Lukas gehört, wie Jesus auferstanden ist. Ich möchte aus Matthäus etwas zur Einleitung lesen. Und zwar Matthäus 28 von Vers 1 an. Als aber der Sabbat vorbei war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt es seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt, eigentlich Shalom, nicht wahr? Friede sei mit euch. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Bis dahin. Als der Sabbat vorüber war, der erste Tag der Woche, das ist eben für uns der Sonntag, da geschah dieses. Wer geht zum Grab? Es sind die Frauen. Immer wieder sehen wir hier einen Namen, wenn wir lesen in den vier Evangelien. Eine tritt besonders hervor, das ist die Maria Magdalena. Maria aus Magdala, ein Ort, den es auch heute noch gibt, am See Genezareth. Sie war eine, die nicht nur in der Sünde lebte, sondern vom Teufel geplagt war. 7 Dämonen haben in ihr gewirkt. Ich weiß nicht, wer einmal mit dämonischen Mächten zu tun hatte, oder mit dämonisierten Menschen. Ich habe es oft gehabt. Was das für Menschen, Mächte sind, die diese Menschen quälen. Und sie können sich selbst nicht befreien und andere, oft fromme Leute, können es nicht tun. Und sie kommt zu Jesus und Jesus treibt diese 7 Dämonen aus und sie wird frei von der Sünde und von diesen Mächten. Dass die Jesus besonders liebt, das kann man verstehen. Und das habe ich immer wieder erlebt. Ich bin nun über 50 Jahre Evangelist. Und für mich ist es immer noch das Größte, immer wenn ein Mensch zu Jesus findet. Immer noch. Etwas ganz Wunderbares. Menschen, die dann glücklich werden. Und die, die aus ganz tiefer Sünde kommen oft. Das sind die, die oft am meisten auch von Jesus reden. Die nah bei Jesus sein wollen. Ich denke an eine Lehrerin jetzt, die auch im Okkultismus steckte, im Atheismus, sie kam aus dem Osten, die hat Jesus gefunden und Dämonen mussten raus und sie ist frei. Was meint ihr, wie die von Jesus erzählt? Und führt Menschen zu Jesus, die kommen zum Glauben. Oft sagt man ja, heute kommt kaum noch jemand zum Glauben. Bei der kommen Leute zum Glauben. Wunderbar. Solch eine Maria Magdalena. Und dann die andere Maria. Es gab ja einige Marien dort. Wir wollen jetzt nicht genau jetzt darauf eingehen. Ich habe das nur zur Einleitung. Und dann sehen wir, was da geschehen ist in dieser Osternacht Also das Wort Ostern mag ich gar nicht so sehr, sondern ich liebe mehr das Wort Auferstehung. In dieser Auferstehungsnacht, nämlich ein Engel des Herrn kommt vom Himmel herab. Und was tut er? Er wälzt den Stein von dem Grab. Wir wissen aus dem anderen Evangelium, dass die Frauen sich Gedanken gemacht haben. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Ich weiß nicht, wer in Israel mal gewesen ist. Ich war nun sehr oft, so Gott will, bin ich nächste Woche wieder da und habe eine Gruppe dabei und wir werden auch im Gartengrab sein. Das ist wohl nicht die eigentliche Stelle, wo Jesus wirklich im Grab gelegen hat. Aber da ist ein Grab in einem Garten, so wie es die Bibel uns beschreibt. Nur was fehlt, ist der große Stein, der mindestens 2 Meter groß war, wie ein Mühlstein. Und den konnten natürlich die Frauen nicht bewegen. Sie sagten, wer wird nur das Grab öffnen, damit wir all das, die Spezereien und weiter hineinbringen können zum Leichnam? Das war ihre Sorge. Und als sie hinkommen, sehen sie auf einmal, der ist gar nicht mehr da, der ist weggerollt. Was war passiert? Ein Engel vom Himmel ist gekommen und hat ihn einfach weggeschoben. Und wir sehen, er setzte sich darauf. Das heißt, den nimmt keiner mehr weg. Den wird keiner mehr vor das Grab stellen. Er ist für immer vorbei. Jesus ist auferstanden und das bleibt. Interessant ist auch, wie hier der Engel beschrieben wird. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Ich habe da eine andere Stelle aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, wo der Teufel, Satan, als ein einstiger Engel wie ein Blitz vom Himmel fiel. Da war noch Licht bei ihm und dann verliert er es auf einmal. Er wird Finsternis. Und hier kommt dieser Engel Gottes aus dem Reich Gottes, aus dem Himmel, wo lauter Licht ist. Eine Lichtgestalt. Jesus selber ist schon das Licht der Welt. Aber wir sehen hier, seine Heere sind Lichtgestalten. Und wir werden einmal im Lichte sein, im ewigen Lichte. Aber wer Jesus nicht hat, wird in der Finsternis bleiben. Und zwar in der Gottesferne. Und da ist auch Strafe. Manche verharmlosen noch diese Hölle. Ich hörte es letztens bei einer Theologiestudentin irgendwo, wo ich Vorträge gehalten hatte. Na, was ist die Hölle? Die ist doch nicht so schlimm. Das bedeutet ja nur, dass Gott nicht gegenwärtig ist dort in der Hölle, meinten sie. Sag ich, wo habt ihr das gelesen? In der Bibel steht, dass die gestraft, gequält werden vor den heiligen Engeln und dem Lamm. Gott ist überall gegenwärtig. Jetzt leiden sie, weil sie nicht errettet sind. Sie leiden an dem, was sie versäumt haben, weil sie das Heil nicht angenommen haben. Das wird heute so wenig gesagt, auch bei Evangelisation. Komm zu Jesus, deine Probleme werden gelöst, deine Schuld bist du los. Aber dass ein Mensch abgrundtief verloren ist, in der Finsternis, in der Gottesferne und dorthin geht, wenn er nicht errettet wird, wenn er den Auferstandenen nicht annimmt, das wird oft nicht deutlich genug gesagt. Das fällt mir auf, einigen Brüdern auch. Das muss deutlicher gesagt werden. Genau wenn der Arzt sagt, ich war da hier, schlucken Sie mal ein paar Pillen und ich gebe Ihnen noch eine Spritze. Und der andere sagt, na ja, mach mal, ne? Gut. Aber wieso, warum? Der Arzt muss erst die Krankheit zeigen, die ja sogar zum Tode führen kann, damit der Mensch auch das Mittel nimmt. Wir müssen den Menschen auch sagen, warum Jesus annehmen. Er ist nicht bloß einer, der das Leben verschönert. Nein, er rettet uns aus Sünde und Schuld. Und das muss deutlich gesagt werden. Wir aus der Verlorenheit. Wir sind tot in Sünde und Übertretung. Das lesen wir in Epheser 2 und auch an anderen Stellen. Getrennt von Gott. Und deshalb musste Jesus in den Tod gehen, um diesen Todeszustand aufzuheben. Um Leben zu wirken. Und damit wir, wenn wir ihn annehmen, jetzt ewiges Leben bekommen und nicht mehr in der Finsternis bleiben müssen. Das muss deutlich gesagt werden. Und hier, diese Frauen, sie haben den Auferstandenen ja schließlich nur noch erlebt. Es wird hier gefragt von diesem Engel, ihr sucht den Gekreuzigten, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er ist nicht im Grab. Wenn man andere Religionen betrachtet und Religionsstifter, dann heißt es, hier ist ein Haar von dem, hier ist ein Knochen von dem, hier hat er mal gelebt, hier hat er gewirkt, hier hat er meditiert. Aber von keinem wird gesagt, er ist auferstanden. Von keinem. Jesus ist auferstanden. Wirklich auferstanden. Man belächelt uns deswegen, aber das macht nichts. Wir haben ihn ja erfahren. Wir wissen, was die Wahrheit ist, wenn wir gläubig sind. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Wenn wir dann noch zum Schluss gelesen hätten, hätten wir gesehen, wie natürlich die Gegner jetzt den Soldaten sagten, erzählt, die Jünger hätten ihn geklaut. Nicht? Den Leichnam geklaut, vor den Soldaten und vor dem versiegelten Stein. Da herausgeholt, so eine Lüge, und die geht heute noch rum. Eine alte, alte Lüge. Nein, er ist auferstanden, und dann sehen wir, wie sie die Botschaft bekommen, geht hin und sagt es den anderen Jüngern. Und sie gingen eilend mit Furcht, Ehrfurcht eigentlich, ja, und eine große Freude. Und sie liefen, um es den Jüngern zu sagen. Die Botschaft war eilig. Und da begegnen sie dem Herrn Jesus Christus ja, der ihnen sagt, sag es wem? Den Versagern. Hätte eigentlich sagen müssen. Die hat noch versagt. Die haben ihn verleugnet, sind abgehauen, obwohl sie alle gesagt hatten, und wenn wir mit dir sterben müssten. Nein, er sagt, meine Brüder, er liebt sie und er will mit ihnen wieder eine tiefe Gemeinschaft haben. Er will sie zurechtbringen. Viele Menschen haben Probleme mit der leiblichen Auferstehung der Toten und natürlich mit der Auferstehung Jesu Christi. Man sagt einfach, wenn ich tot bin, bin ich tot, ein paar Meter unter der Erde, wenn ich gut begraben bin, und dann ist auch alles vorbei. Selbst religiöse Leute aus der Zeit Jesu, die Sadduzäer zum Beispiel, glaubten nicht, dass es Engel gibt, dass es Geister gibt. Sie glaubten auch nicht, dass es eine Auferstehung gibt. Sie zweifelten einfach daran. Aber religiös waren sie trotzdem. Komisch, nicht wahr? Viele Theologen heute und auch aus vergangenen Zeiten lehnten es ab und sagen, er ist im Kerygma auferstanden, so sagen sie. In der Verkündigung der Jünger. Die sagen das wohl, die glauben das wohl, aber in Wirklichkeit ist es nicht passiert. Also waren sie Märchenerzähler. Da sagen Theologen, die Jünger waren Märchenerzähler. Stellt euch mal vor. Das hat man ihnen beigebracht. Also wegen einem Märchen wäre ich nicht religiös. Ganz bestimmt nicht. Und er ist wirklich auferstanden. Aber viele glauben sich. Wenn ein normaler Mensch sagt, na ja, ich kann es nicht verstehen, aber wenn Theologen dann noch sagen, er ist nicht auferstanden, na, das ist eine ganz erbärmliche Religion. Ich las in der Zeitung, wie Mario Adorf, der bekannte Filmschauspieler, eben sagte, ich kann nicht an die Auferstehung glauben. An ein Leben nach dem Tod glaubt der in Mayen in der Eifel geborene Adorf nicht. Ich bewundere und beneide einige Freunde, die an ein Fortleben glauben. Ich habe diesen Glauben nicht. Ich glaube, dass wir einfach weg sind. Alles andere ist nur ein schöner Traum. So denkt er. Und das denken viele, viele Menschen. Dann gibt es natürlich wieder andere, die glauben an eine Reinkarnation. Das ist ja eigentlich auch ein Weiterleben. Man stirbt, aber man kommt als ein anderes Wesen, als ein anderer Mensch oder als ein Käfer oder ein Wurm oder ein Vogel wieder. Und das ist die Lehre aus dem fernen Osten. Und viele, viele Deutsche auch schlucken das und sagen, ja, es gibt ein Weiterleben, aber auf diese Art und Weise. Selbst der Dalai Lama weiß nicht genau, er sagt, er könnte sogar als ein Wurm wiederkommen. Stellt euch mal vor, jetzt ein Mensch und dann auf einmal als ein Wurm wieder zurück. Was ist das für ein Glaube? Was ist das für ein Gott? Er nennt sich ja Gott. Eine armselige Sache. Wir haben etwas Besseres zu verkündigen. Wir haben Jesus erfahren. Und deshalb in diese Verlogenheit hinein müssen wir die frohe Botschaft bringen. Er ist auferstanden und er lebt sogar in meinem Herzen. Ich habe ihn erfahren. Hier im Matthäusevangelium wird die Problematik dieser Jünger nicht so deutlich gezeigt, nämlich, dass sie nicht glauben konnten, dass er auferstanden ist. Bei Lukas und bei den anderen wird das viel deutlicher. Sie glaubten den ersten Zeugenden nicht. Es erschien ihnen, so wie Märchen, was die da erzählt haben. Die haben fantasiert. Sie glaubten zunächst nicht. Und Jesus selber, so lesen wir bei Markus, musste Jesus ihren Unglauben schelten, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die sagten, er ist auferstanden. Er hat das nicht einfach so durchgehen lassen, er musste das in Ordnung bringen. Auch wenn wir Dinge nicht in Ordnung haben, es ist Sünde da, es ist Schuld da, dann muss das in Ordnung gebracht werden, damit wieder eine Gemeinschaft entsteht, echte Gemeinschaft. Nun sehen wir hier in Markus 16, da heißt es dann, als Maria Magdalena den Nachfolgern Jesus nun erzählte, dass er auferstanden ist, da glaubten sie es nicht. Sie ist ja eine liebe Person, aber die Maria Magdalena, die hat sich so hineingesteigert, die hat ja diesen Jesus so geliebt, der hat ihr so geholfen. Wollen wir ihr den glauben lassen? So war die Reaktion. Lukas 24, als noch andere den Aposteln bezeugten, dass Jesus auferstanden war, und ihre Worte ihnen wie Märchen vorkamen. Sie glaubten einfach nicht. Auch andere kamen dann und sagten, er ist auferstanden. Sie, Jünger, glaubten nicht. In Johannes 20, in Vers 9 heißt es, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Hier steht das Wort dai. Es war nötig. Er musste auferstehen. Und das wird im Alten Testament ja schon vorausgesagt. Und nun hatte Jesus ihnen das öfter gesagt, aber sie hatten es nicht begriffen. Da war irgendetwas verschüttet, da war irgendetwas zu. Und Jesus musste ihnen dann das Verständnis öffnen. Und wie tat er es? Indem er die Schrift heranzog, das Alte Testament, und sagt, da steht geschrieben, da steht's geschrieben, da steht's geschrieben. Und so können wir auch Menschen nur durch die Botschaft von der Bibel hier zurechthelfen, das Verständnis öffnen. Jesus tat es bei seinen Jüngern. In Johannes 20 und Vers 24 an, da sehen wir, wie Thomas dieses sagte, er war nicht dabei, als Jesus das erste Mal kam. Wenn ich nicht meine Hände, meine Finger in seine Wundmale legen kann, dann kann ich es einfach nicht glauben. Und dann kam er doch. Und dann durfte er sogar die Hände auf die Wundmale legen. Und Jesus musste ihm sagen, sei gläubig und nicht ungläubig. Und dann sehen wir weiter, sie sahen ihn. Er war zu sehen. Er war nicht einfach ein Geist. Was sie ja auch dachten, dass er ein Geist ist, also dass der Verstorbene als Geist erscheint, der Körper aber ganz weit weg ist. Sie erkannten ihn, dass er sogar leiblich da war, aber mit einem neuen Leib. Er musste ihnen sagen, seht mal, hat ein Geist Fleisch und Knochen. Und er hatte Fleisch und Knochen. Aber das waren verwandelte Knochen aus einem vorherigen Leben. So wie wir es auch einmal bekommen werden. Er konnte sogar essen. Sie haben ihm Fisch gebracht und einige andere Sachen. Auch im Himmel werden wir essen und trinken, aber mit einem anderen Leib. Und da werden wir kerngesund sein. Alles wird bio sein. Ja, das ist es. Er ist leiblich auferstanden. Sie sahen ihn. Und wenn wir dann den ersten Korintherbrief lesen, dann sehen wir auch wieder, wie Paulus besonders von der Auferstehung spricht und sagt, da sind so und so viele Zeugen gewesen. Da lesen wir in Vers 3, Kapitel 15, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift, also wie es die Schrift sagt, und dass er gesehen worden ist von Kephas und danach von den Zwölfen. Nicht? Da waren es dann schon wieder 12, die haben ja schnell einen neuen noch dazu gewählt. So, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern. Wird uns sonst in der Bibel nicht weiter gezeigt, aber hier wird's gesagt, da waren 500 auf einmal beieinander. Und weiter, die meisten leben noch. Sie könnten davon erzählen, andere sind nun schon gestorben. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, also nochmal. Und dann sagt er, zuletzt ist er auch von mir gesehen worden. Ich bin eine unzeitige Geburt und so weiter. Also ich habe ihn selbst erfahren. Ich, der ich ihn bekämpft habe und seine Anhänger, er ist es, er lebt. Jesus Christus lebt. Und dann sehen wir, wie Paulus immer wieder und die Apostel von der Auferstehung Jesu sprachen. Gerade zu Pfingsten und danach immer wieder, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der ist auferstanden. Mit großer Freudigkeit, mit großer Kraft predigten sie diese Botschaft. Ich habe jetzt so einige Andachten gehört, auch über Radio und so weiter. Da wird dann oft nur gesagt, ja, Jesus war ein Vorbild im Leiden und in all diesen Dingen, nicht so aus, so Karfreitag und so weiter. Aber nichts von dem, was die Bibel wirklich damit meint, dass er wirklich auferstanden ist, dass er lebt, dass er ewiges Leben vermittelt. Alles das fehlte nicht. Frohe Botschaft war nicht dabei. Das ist eine erbärmliche Botschaft. Deshalb sind wir gefragt, wir, die wir wirklich Jesus erfahren haben, dass wir diese Botschaft zeugnishaft weitersagen. Jeder an seinem Platz, wo es nur eine Möglichkeit gibt. Wir sehen also, Jesus ist seinen Jüngern erschienen. Und nun sehen wir, in Lukas 24, da möchte ich nun einige Sachen nehmen. Willi hatte schon mal davon gelesen, aus Vers 36, dazu einige Dinge. In Vers 36, während die Emmaus-Jünger berichten, dass sie Jesus begegnet seien, da tritt Jesus selbst mitten unter sie. Die Emmaus-Jünger, die waren ja einem merkwürdigen Menschen begegnet, den sie eingeladen haben zum Abendessen sogar. Und dann aßen sie mit ihm und dann stellte sich heraus, es ist Jesus. Und er hatte ihnen zurechtgeholfen, auch mit dem Wort Gottes. Habt ihr nicht gelesen? Und es steht geschrieben. Und dann sind sie losgelaufen, zurück nach Jerusalem und sagten, wir haben den Herrn gesehen. Und mitten im Bericht erscheint Jesus selber durch die verschlossenen Türen. Die Jünger hatten sich eingeschlossen aus Angst vor den Juden. Die meinten, sie würden auch verfolgt werden, vielleicht umgebracht werden. Er selbst tritt mitten unter sie. Und sein Gruß, Friede sei mit euch. Und so grüßt man sich heute noch in Israel. Shalom. Friede sei mit euch. Und wir sehen in Vers 37, 38, ich will das nicht in Zusammenhang lesen, ich gehe das jetzt einfach mal so durch, da war ein Erschrecken, da war eine Angst. Der Grund, sie meinten, es sei auch nur ein Geist des Verstorbenen. Wie es schon mal passiert war, wo denn? Auf dem See. Damals, als Jesus ihnen beim Sturm entgegenkam, sie meinten, es wäre ein Geist, ein Gespenst. Da steht sogar Gespenst, Phantasma. Die waren eher abergläubisch als gläubig. Das ist manchmal so, wo der alte Mensch dann noch durchkommt, nicht? Nein, kann doch nicht sein. Die Alten haben auch schon erzählt, dass Geister kommen, dass Verstorbene auftreten und so weiter. Und dann muss Jesus sich ihnen vorstellen. Sie rechnen also nicht mit dem Auferstandenen, sondern sie rechnen immer noch mit einem toten Jesus. Vers 39. Jesus macht ihnen liebevoll und geduldig deutlich, dass er es ist. Und wie? Seht meine Hände und Füße an. Und was konnte man da sehen? Natürlich die Wundmale. Ganz deutlich. Dann weiter. Ich bin's selber. Ich bin's leiblich. Nicht bloß ein Geist von mir. Bitte fasst mich nun an und guckt mal ganz genau hin. Und dann die Begründung. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ich es habe. Also es war wirklich nicht eine schemenhafte Figur, die hier aufgetreten war. Leiblich war er auferstanden. Und so sogar durch die verschlossenen Türen und Mauern gegangen. Mit diesem neuen Leib. Eine ganz andere Sache ist die andere Welt. Die ist für uns ganz, ganz neu. Und die Bibel sagt, dass wir einmal solche Leiber bekommen werden. Wir lesen das in Philipper 3, 21. Dass unser verklärter Leib so wird, wie Jesu auferstandener Leib. In der Herrlichkeit. Wir werden nicht als Geister rumschweben irgendwo. Sondern wir werden Leiber haben. Aber neue Leiber. Vollkommene Leiber. Keine, die mehr krank werden, leiden müssen, sterben müssen. Auch keine Verunstalteten. Da werden wir alle schön sein. Ja, warum? Weil alles perfekt ist. Da sind wir perfekt durch ihn. Und hier nun erscheint Jesus als der Bote, der Sendbote schon. Seht einmal, mit meinem Leib komme ich. Ihr werdet auch einen solchen haben. Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ich es habe. Also er spricht davon, ich habe Fleisch, ich habe Knochen. Aber was sagt die Bibel im 1. Korinther 15? Das himmlische Fleisch ist anders als das irdische Fleisch. Es gibt also einen Unterschied. Es ist nicht einfach ein Weiterleben, wie auch der Mohammedaner glaubt vom Koran her, dass da drüben alles so weitergeht wie hier auch, wenn man ins Paradies kommt. Und dann noch einmal, er zeigte ihnen Hände und Füße. Das waren die Kennzeichen, die Stigmata, nicht wahr, die Nägelmale. Er ist es wirklich. Und als sie vor Freuden noch nicht glaubten, die hatten eine große Freude, die waren ganz durcheinander. Nicht? Das war ein Augenblick. Also wir wollen uns nicht über sie erheben. Mir wäre es wahrscheinlich auch so gegangen. Ganz bestimmt. Nicht wahr? Und der Herr Jesus hat eine Geduld, nicht? Eine Liebe. Und er lässt das geschehen. Er sagt so, und nun habt ihr was zu essen hier. Er hatte eigentlich keinen Hunger, nicht? Das braucht er gar nicht. Aber er sagt, jetzt will ich euch das vormachen. Ich kann essen, ich habe einen Leib. Und sie gaben ein Stück gebratenen Fisch. Und dann heißt es in Vers 43, und er nahm und aß vor ihnen. Auch wieder ein Beweis der Leiblichkeit. Er ist auferstanden. Nicht nur sein Geist ist gekommen, sondern er ist Leib und Geist, beide zusammen. Und wir sehen an anderer Stelle, morgen früh werden wir uns mal mit beschäftigen, mit Johannes 21, wo er nachher mit den Jüngern sogar frühstückt. Nicht? Der Auferstandene frühstückt mit seinen Jüngern. In Apostelgeschichte 10 lesen wir von Vers 40 an. Da ist Petrus im Hause des Hauptmanns Cornelius. In Caesarea. Und wir wissen, dass dieser Mann ein frommer Mann war. Ein Heide, der zum jüdischen Glauben gekommen war, der an den wahren Gott glaubte, der zu ihm betete. Es war der auch, der gerne Gutes getan hatte. Genau wie der andere Hauptmann dort in der anderen Stadt, nämlich wo Jesus wohnte, der auch eine Synagoge gebaut hatte. Sie haben sich also kräftig für die Mission eingesetzt schon, obwohl er noch gar nicht richtig gläubig war. Hier dieser Mann auch. Und Gott hat sein Herz gesehen. Er sagte, du bist noch nicht weit genug. Es reicht nicht, dass du nur an mich, an Gott glaubst. Es reicht nicht, dass du Almosen gibst, Gutes tust und all diese Dinge, sondern sende zu Simon Petrus. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Da ist noch was zu machen. Der entscheidende Schritt ist zu tun. Mir fällt bei dieser Geschichte auf, dass der Herr Jesus nicht einen nimmt, der schon dort in der Stadt wohnt, nämlich Philippus. Wissen wir das? Dass Philippus dort wohnte, der hatte 4 Töchter, die weissagten sogar. Wird einige Mal in der Bibel genannt. Auch Paulus, der von der Missionsreise zurückkam, bei seiner letzten, hat er ihn noch besucht. Warum Philippus wohl nicht? Steht nicht da. Aber ich glaube, weil Petrus ein Amt bekommen hatte, nämlich die Schlüssel des Himmelreiches. Er musste zu Pfingsten für die Juden das Himmelreich aufschließen, Evangelium von Jesus verkündigen. Und er hat gepredigt und einige Tausend kamen zum Glauben. Da hat er die Schlüsselgewalt gebraucht. Nämlich Jesus Christus ist der lebendige Sohn Gottes. Das ist nämlich die. Aber jetzt für die Heiden. Auch. Und dieser Mann war ein Heide, ein Nichtjude. Folglich musste er als erster hin, nicht Philippus, sondern er. Und dann haben wir noch ein drittes. Bei den Samaritern. Da waren Leute gläubig geworden, aber hatten nicht den Heiligen Geist. Jetzt musste Petrus und Johannes hin und ihnen die Hände auflegen. Auch hier Schlüssel des Himmelreiches. Deshalb geschieht das nur einmal in der Weise, wo Leute gläubig werden und erst nicht den Heiligen Geist haben, sondern erst bekommen, als Petrus kommt. Nur das eine Mal. 3-mal die Schlüsselgewalt. Einmal bei Juden und 2-mal bei Nichtjuden. Und nun, als Petrus hier predigt, da sagt er Folgendes in dieser Predigt auch bei diesem Cornelius im Haus. Jesus haben sie an ein Holz gehängt und sie haben ihn getötet. Den hat Gott auferweckt am 3. Tag und hat ihn uns erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er von den Toten auferstanden war. Auch da sagt er es. Wir haben mit ihm gegessen, mit ihm getrunken, wir haben ihn erfahren, er ist wirklich auferstanden. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 3, da heißt es, dass Jesus sich 40 Tage lang nach seiner Auferstehung bei seinen Jüngern sehen ließ und redete mit ihnen über das Reich Gottes. Da hat er ihnen nochmal richtig Theologie beigebracht, das aus den 3 Jahren wahrscheinlich wiederholt und dann noch Neues dazugebracht. Jetzt hatten sie ein Verständnis dafür. Und dann wurde das besonders noch gestärkt bei der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Also, sie berichten davon, wir haben mit ihm gegessen, mit ihm getrunken. Ja, und ich sagte schon, das ist das Nächste, nämlich, dass auch wir, wenn wir wirklich gläubig sind, von Neuem geboren sind, solch einen Auferstehungsleib bekommen werden. Interessant ist ja auch, wenn wir die Verklärungsgeschichte Jesu betrachten, Matthäus 17 zum Beispiel, dass Mose und Elia leiblich erschienen. Neben Jesus. Jesus wurde verklärt, Metamorphose, Umgestaltung in die himmlische Gestalt. Da war auf einmal wieder die himmlische Herrlichkeit, die er ja abgelegt hatte. Und Mose und Elia auch, die schon aus dem Alten Testament uns vorausgegangen sind. Und wir sehen, dass diese beiden Männer auch eine besondere Funktion haben. Welche, wird nicht gesagt. Aber sie sprachen über das, was mit Jesus in Jerusalem 12, Vers 10, wo ein großer Krieg in der Endzeit gegen Israel sein wird. Und dieser Krieg wird auch sein, damit Israel in die Notzeit hineinkommt, wo ihnen keiner mehr hilft, auch kein Amerika mehr. Und wie sie dann zu Gott schreien, und viele Juden heute sind Atheisten dort. Und sie schreien nicht nur zu Gott, sondern sie werden Jesus anrufen. Da heißt es in Vers 10, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Das ist von Jesus die Rede. Aber wenn wir ganz genau lesen, heißt es, Jahwe sagt das, Gott selber. Sie werden mich sehen, in denen sie gestochen haben. Ja, kann man denn in Gott stechen? Der war doch auf dem Thron. Zudem hat Jesus auch gebetet. Aber die Bibel sagt, Gott war in Christus. Hier wird auch von der Dreieinigkeit gesprochen, ganz deutlich. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. So, also, sie werden ihn sehen. Und wenn er wiederkommt, werden die gläubigen Juden ihn preisen. Deutlich und klar. Wir sehen auch weiter in Offenbarung Kapitel 19 von Vers 11 an. Wenn Jesus einmal wiederkommt, nämlich, er wird sogar mit himmlischen Heerscharen kommen, auf Pferden, im Kampf, leiblich. Er wird zu sehen sein. Er kommt nicht als ein Geist, sondern er wird leiblich kommen. Und wir sehen weiter auch, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Auch das sagt uns Zacharia Kapitel 14. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Ein verklärter Leib wird kommen in Jesus Christus. In Matthäus 26, Vers 64 sagt Jesus vor den hohen Priestern im Gerichtsverfahren, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Ihr werdet sehen. Wir werden Jesus sehen, wenn er uns heimholt in der Entrückung. Und dann mit Jesus werden wir kommen, da wo er die Herrschaft im tausendjährigen Reich antritt. Er wird zu sehen sein. Und man wird vor ihm niederfallen. Alle Zungen werden bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und dann, wir werden erlöste Körper haben. Es gibt keinen Ganztod. Selbst gläubige Theologen glauben oft, dass wenn der Mensch stirbt, er mausetot ist, ganz und gar. Leib, Seele, Geist. Auch Thielicke sagte das. Der wirklich ein gläubiger Mann und sagt, ich habe mich bekehrt. Ich habe ja mit ihm gesprochen. Und ich schätze ihn immer noch, trotzdem. Aber ich musste ihm einmal widersprechen bei einer Evangelistenkonferenz. Also er sagte, ja, nein, erstmal sind alle tot, aber Gott hat sie im Gedächtnis und weckt sie dann wieder auf. Aber was steht in Matthäus 10, Vers 28? Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Da steht's doch. Oder Lukas 16, nehmen wir doch mal diese Geschichte, wo der reiche Mann stirbt. Wo kommt er hin? Ins Totenreich, in den Bereich der Hölle. Ist er tot? Mausetot? Sein Körper ja, aber seine Seele nicht. Er kann sie unterhalten. Er weiß, was er versäumt hat. Er bittet den Abraham, schicke doch den armen Lazarus zu meinen Brüdern. Ist doch nicht mausetot? Er lebt. Und interessant ist auch, was wir lesen im ersten Petrusbrief. Denn Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte, und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. Das war seine Tätigkeit. Der hat nicht geschlafen, war nicht mausetot. Sein Körper ja, aber nicht sein Geist. Hier steht aber nicht Totenreich, steht nicht Hades, sondern steht Gefängnis, Philakie. Vielleicht kann man die Toten, die ungläubig sind, dazu rechnen. Aber wenn wir lesen Offenbarung 20, wo der Teufel einst gebunden wird, im Abgrund, Abyssos, dann wird er dann entlassen aus dem Gefängnis, steht da. Ein Gefängnis für Dämonen, das gibt es auch. Und das findet in der Offenbarung einige Male. Kapitel 9, wie Gott sogar Dämonen entlässt in der Endzeit, um die Ungläubigen zu quälen. Hier hat er seinen Sieg proklamiert. Hier wurde nicht evangelisiert. Finden wir nirgendwo. Manche meinen, das sei eine Stelle, wo man sagen könnte, na ja, da konnten die noch selig werden. Steht nicht da. Sondern er hat geheroldet, so kann man es übersetzen, seinen Sieg proklamiert. Also er war tätig. Sogar, wo der Leib tot war. Und wir lesen in Offenbarung 6 von Vers 9 an. Die Märtyrer, die auch in der Endzeit sterben, sind die Mause tot? Wir finden ihre Seelen am Altar Gottes im Himmel. Und sie rufen, wann wirst du unseren Tod rächen? Und er sagt, zieht erstmal weiße Kleider an. Man kann also auch über einen Geistleib Kleider ziehen. Und dann später gibt es die Auferstehung erst, die leibliche Auferstehung. Ja, also wir könnten hier noch viele andere Stellen dazu nehmen. Jesus jedenfalls, er hat einen neuen Leib und er schenkt ihn auch uns. Für die Unerlösten wird es so etwas auch geben. Sie bekommen keinen neuen Leib, aber sie müssen leiblich auferstehen. In Daniel 12, Vers 2, und ich sah viele, die unter der Erde schlafen liegen, die werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Schon das Alte Testament spricht von Himmel und Hölle und von einer Auferstehung. Oder Offenbarung 20, Vers 15. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das sind Leiber. Auch die Ungläubigen, aber sie haben keine Herrlichkeitsleiber. Für die wiedergeborenen Christen gibt es also himmlische Körper. Einmal werden wir den Herrn Jesus so sehen wie die Jünger. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden ihm gleichgestaltet sein, steht da im 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Und Philipper 3, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von wo aus wir auch den Herrn Jesus erwarten als Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Eine wunderbare Sache. Ja. Wir werden sogar mit ihm essen, mit ihm trinken, so sagt er. Wir werden sogar essen vom Baum des Lebens. Bäume des Lebens wird es im Himmel geben. Wir werden ja sogar beim Hochzeitsmahl des Lammes dabei sein. Es ist ein Mahl. Essen und Trinken. Spricht von Freude. Und er sagt vom Wein, vom Gewächs des Weinstocks will ich mit euch trinken. Das hat mit Gemeinschaft bei Tisch zu tun. Feste werden gefeiert. Wir werden Aufgabe haben, es wird keine Langeweile sein. Langeweile ist immer da, wo Sünde ist. Aber da, wo alles Herrlichkeit ist, gibt es keine Langeweile. Ewigkeiten werden wir nie Langeweile haben. Ganz wunderbar. Ja, die Frage, bist du dabei? Oder weißt du, ob du dabei bist? Wenn nicht, dann nimm diesen Auferstandenen ganz bewusst in dein Leben hinein. Und dazu gehört es, dass man ein hochzeitliches Kleid bekommt. Jesus erzählt eine Geschichte, da wo ein König Hochzeit machte, hatte viele geladen und einer kam da rein und war schon drin. Der hatte kein hochzeitliches Kleid an, obwohl am Eingang die verteilt wurden. Da war einer, der sagte, ach, es wird so gehen. Vielleicht sagte der, war vielleicht so einer sogar ein General und sagte, ach, ich gehe so mit meiner Uniform rein. Ich brauche das hochzeitliche Kleid nicht. Der wurde rausgeschmissen. Wir bekommen dieses hochzeitliche Kleid nur, das ist die Vergebung, die Gerechtigkeit durch Jesus Christus, wenn wir ihn annehmen. Durch sein Blut werden wir gerecht. Rein von aller Sünde und Schuld. Und wer denn der Einladung nicht folgt? Er hatte ja eine andere Geschichte noch erzählt, wo auch welche kommen sollten und die wollten nicht, die hatten keine Lust. Die hatten Ausreden. Der eine sagt, ich habe einen Acker gekauft, ich habe ein paar Ochsen gekauft und eine Frau genommen, kann nicht kommen. Die wollten nicht. Und es wird ihnen gesagt, nie wieder werden sie eingeladen. Holt andere von der Straße herein. Jesus lädt heute noch ein. Wir dürfen zu ihm kommen. So wie wir sind, das hochzeitliche Kleid der Gerechtigkeit bekommen wir geschenkt durch Jesus. Das können wir uns nicht erarbeiten. Und der Herr Jesus will uns viel, viel Gnade erweisen heute. Und viel Mut machen, auch durch dieses Leben zu gehen, mit ihm, dem Auferstandenen. Wenn auch manches in unser Leben hineinkommt, was uns nicht gefällt, auch die Anfechtung, die Angriffe um Jesu Willen. Es lohnt sich, denn eine Ewigkeit haben wir dann diesen Lohn, nämlich ewige Freude. Und da möchte uns der Herr viel Gnade geben. Wollen wir beten. Und Herr, dafür danken wir dir, dass du uns hineingenommen hast in diese Gnade. Danke, dass du auferstanden bist und du hast es uns wissen lassen und sogar spüren lassen. Du hast uns von Sünde und Schuld befreit. Du hast uns Frieden ins Herz gegeben. Danke dafür. Nun wollen wir Zeugen sein und es deutlich sagen, dass andere es ebenso verstehen. Dir aber geben wir alle Ehre und dich beten wir an. Amen. Amen.